Können wir nicht vielleicht meinen Namen ändern? Das wäre mir ganz lieb. Ich fühle mich sonst irgendwie unwohl damit. Können wir mich nicht Andrea nennen?
Warum?
Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich möchte nicht so in der Öffentlichkeit stehen.
Okay, Andrea, was haben Sie denn überhaupt für eine Geschäftsidee?
Will ich nicht sagen, nachher macht mir das noch einer nach.
Haben Sie denn schon angefangen?
Nee.
Warum nicht?
Eigentlich habe ich gar keine Ahnung davon, aber die Idee, die ist richtig gut.
Und wie geht's jetzt weiter?
Weiß ich nicht.
Vielleicht sollten Sie sich mal jemanden anvertrauen, der was davon versteht.
Ja, das mit dem Vertrauen ist ja so eine Sache. Also, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich möchte ich auch dieses Interview gar nicht machen. Tut mir leid.
Zu spät. Oh nein, To Five, The Office and Beyond. Der Podcast über neues Arbeiten von Fora und Brand 1. Wann sollte ich gründen und was muss ich dafür können und welche Herausforderungen kommen da auf mich zu? Die erste ist ganz simpel. Anfangen, sagt Miriam Wohlfahrt, Gründerin von Banksware. Sie hat schnell erkannt, dass ihre Chefs auch nicht schlauer waren als sie. Und wenn man etwas selber nicht kann, dann holt man sich Kompetenz in Form von Mitarbeiterinnen dazu und legt los. Ihre Gründungsgeschichte und wie sie die mit ihrer Familie vereinbart hat, erzählt mir Miriam im Kontorhaus in Berlin, einem Fora-Workspace nahe der Friedrichstraße, in dem es aussieht wie in einem schicken Wohnzimmer. Erstmal vergreife ich mich aber an den Schokokugeln, die überall herumstehen. Dann geht's los. Hallo Miriam.
Hallo.
Toll, dass du da bist.
Freut mich sehr, danke für die Einladung.
Ich finde, bei dir müssen wir müssen ein bisschen persönlich anfangen, mit deinem Werdegang, um so ein bisschen den Background zu verstehen. Du kommst eigentlich aus der Reisebranche.
Ja, ganz genau. Abgebrochenes Studium, Lehre in der Reisebranche, ja. Angefangen in der Reisebranche zu arbeiten, genau.
Und dann so einen Sprung gemacht in so ein holländisches Start-up.
Ja.
So Jahrtausendwende, da genau. Sind wir jetzt gerade so.
Genau, wir sind in der Jahrtausendwende vor 24 Jahren. Ja. Das ist fast ein Vierteljahrhundert, das ist echt verrückt.
Genau. Und die haben virtuelle Kassen gemacht.
Genau.
Und da wusste, glaube ich, noch keiner so richtig, was ist denn das eigentlich?
Ganz genau. Also ich bin da durch Zufall rangekommen. Ja, manchmal gibt es einfach Zufälle im Leben, aber da jetzt auszuschweifen wäre zu groß. Also ich habe dieses Unternehmen kennengelernt und die waren einer der ersten Online-Bezahlanbieter, den es so in Europa gab. Und die haben quasi damals sich an die Airlines angebunden, die angefangen haben, im Internet Tickets zu verkaufen. Und so habe ich die kennengelernt. Vor allem einen der Mitgründer, den ich heute immer noch so ein bisschen als mein Role Model ansehe, der hat es geschafft, dass ich quasi einfach meinen Job gekündigt habe, ohne einen neuen Vertrag zu haben, einfach so, und den Sprung in eine komplett neue Branche gewagt habe. Vielleicht hat es auch was damit zu tun gehabt, das abgebrochene Studium, so ein bisschen dieses, ach, ich... Irgendwie will ich doch noch was anderes als dieses Reisebüro und Reise, keine Ahnung. Ich war da nicht so ganz glücklich. Ja. Und das war irgendwie so eine interessante Sache, weil, also ich weiß noch, als ich ihn kennenlernte, dann habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie machen. Und er meinte, du, wir machen halt Zahlungsabwicklung im Internet. Ich so, ja, wer bezahlt denn da? Und er so, ja, noch ganz wenige, aber das wird sich ändern. Dann habe ich gesagt, ja klar, ich glaube auch die Airlines, da wird es ja auch bald sein, dass du Flugtickets im Internet kaufst. Und dann werden die auch bezahlen, vor allem in Deutschland, wenn es dann Schnäppchenticket gibt. Und dann meinte er, siehst du, und wir machen sowas wie so ein Kassensystem. Also so kann man sich das vorstellen. Da gibt es dann unterschiedliche Bezahlarten drin. Dann meinte ich, ah, und wie kommt man da drauf? Meinte er, ja, er selber hat eigentlich wenig Ahnung davon gehabt, aber seine zwei Kumpels, der eine war bei der einen holländischen Bank, der andere bei der anderen, und die haben einfach solche Kreditkarten-Schnittstellen programmiert und die kamen irgendwann auf die Idee, dass man das doch machen könnte, um damit eben auch Online-Shops zu bedienen. Und er selber kam aus dem Publishing und hat Anzeigen vertickt im Vertrieb.
Okay.
Das hat mich total inspiriert, weil, also ich bin halt sehr deutsch aufgewachsen, wo man so lernt, okay, du lernst jetzt die eine Sache, das bist du dann
auch.
Genau,
ich mache eine Ausbildung.
Und das bist du. Ja. Das ist einfach, jetzt kannst du sagen, ich bin hier Reiseverkehrskauffrau, ich habe zwar nicht mehr im Reisebüro gearbeitet, aber trotzdem, das bin ich jetzt und irgendwie wollte ich vielleicht auch was anderes sein, weiß nicht, so in meinem Unterbewusstsein. Ja. Und das hat mich inspiriert und dann habe ich diesen neuen Job angefangen und habe da im Prinzip den deutschen Markt aufgebaut.
Ja.
Ich war für Deutschland verantwortlich, ich habe alles gemacht. Ich habe
ja.
Vertrieb gemacht, Marketing, Messen, die Webseite, alles.
Ja. Ja. Was ja hängen geblieben ist, ist, man kann ruhig gründen, ja. auch wenn man gar keine Ahnung hat. Man muss eigentlich nur die richtigen Leute dann finden, die einen unterstützen in den Dingen, die man nicht kann.
Ne? Absolut. Das ist heute immer noch mein Credo. Also mit vielen Sachen ist es so, weil ich glaube halt, es braucht halt unterschiedliche Fähigkeiten für unterschiedliche Dinge. Und es ist immer so, ich habe ja nie ganz alleine gegründet. Ich war ja nicht eine One-Woman-Show, sondern ich hatte immer quasi Partner an meiner Seite. Ich gab dann auch mal Zeiten alleine, aber daher geht das auch. Aber das habe ich durch ihn eigentlich gelernt, dass es eben so ist, dass du nicht selbst alles können musst, sondern es ist wichtig, dass die anderen eben das ausfüllen, was du nicht kannst.
Ja,
und
ja.
So wird man ein gutes Team. Ja.
Und denn die Firma ist verkauft worden an die Royal Bank of Scotland.
Genau, 2004, ja.
Ganz schnell dann auch in diese Finanzkrise mit reingeschlittert ist.
Ja.
Und das war interessant, weil du damals auch in einer persönlichen Situation gesteckt hast. Du hast gerade eine Tochter bekommen gehabt. Du warst eigentlich der Außenposten hier in Berlin.
Genau, ich habe schon sehr früh ein Homeoffice gehabt. Ja.
Ja.
Also das war damals schon irgendwie noch sehr, sehr ungewöhnlich. Aber wie gesagt, ich hatte einen Chef, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und mein Mann ist 2002 nach Berlin gekommen, weil der bei eBay gearbeitet hat, als sie gerade hier anfing. Und ich wollte dann auch irgendwie nach Berlin, aber hier gab es keine Jobs.
Also
Berlin war im Prinzip eine Stadt ohne Jobs. War ja, also das fing ja damals auch alles. Die Geschichte von Berlin und das Startup-Ökosystem hat viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ja.
Okay.
So bin ich also nach Berlin gekommen und habe aber damals hier mit meinem damaligen, meinem Chef halt gesagt, hör zu, ich will gerne nach Berlin ziehen, aber ich kann da nicht mehr so oft nach Holland kommen und ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Also muss ich vielleicht kündigen. Und er sagt, auf gar keinen Fall kündigst du. Und ich sagte, ja, okay, dann muss ich aber zu Hause arbeiten. Dann meinte er, dann machst du das halt. So ist das entstanden. Und es hatte immer viel mit Vertrauen zu tun und mit, ja, dass ich immer wusste, an was ich arbeite. Ja. Und so bin ich im Homeoffice gelandet, habe dann eine Tochter bekommen. Und
das war eine gute Situation in dem Augenblick. Ne?
Du, genau.
Du hattest diese Stabilität finanziell.
Ja.
Hattest deine Tochter, konntest du die Zeit flexibel einplanen.
Genau. Und der Chef, mein Chef war natürlich aber auch so, muss man sagen. Also ich habe ja erst das Homeoffice gehabt und dann kam die Tochter. Ja, also ich weiß noch, als ich dann schwanger wurde, er hat mich sogar auch damals, als ich jünger war, hat er gesagt, Mirin, du solltest dich mal mit der Kinderfrage auseinandersetzen, weil er gerade Vater wurde. Ich so, okay. Ich habe viele Dinge gelernt. Er war immer sehr offen mit den Themen und hat mir immer so gesagt, was er denkt. Ja? Und damals war das ja in Deutschland ein absolut Tabuthema, über sowas überhaupt zu sprechen. Ja? So, willst du Kinder? Und da habe ich gesagt, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, ja, im Moment habe ich gesagt, ich will halt noch meinen Job machen. Und wie meint er, wieso? Sag ich, ja, in Deutschland gehören die meisten Frauen, also ich war auch noch so geprägt, du bist so geprägt, dass du dann erstmal rausgehst. Und deshalb wollte ich mich auch noch nicht für das Kinderthema entscheiden. Ja, ich war da sehr zwiegespalten, weil ich damit echt gehadert habe. Und dann meinte er, ey, natürlich, du hörst nicht auf zu arbeiten, was soll denn das? Ich so, ja, aber ich muss das ja irgendwie managen. Und er meinte, ja, ich unterstütze dich. Und das war schon sehr bemerkenswert.
Und dann hast du aber auch die Kehrseite irgendwie kennengelernt.
Ja.
Man sitzt dann da.
Genau, also ich habe dann also im Prinzip 4 Jahre lang Homeoffice gemacht, also nur Homeoffice. Und klar, ich bin ab und zu mal nach England oder nach Holland geflogen und habe auch Kunden besucht, aber ich fand das auch einsam manchmal. Also so irgendwie, jetzt hatte ich schon den Vorteil, ich habe davor in dem Firmenkonstrukt gearbeitet und kannte auch die Leute, aber ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt neu wäre und hätte noch nicht so ein stabiles, irgendwie auch soziales Gefüge innerhalb meines Unternehmens, hätte ich das schwer gefunden. Aber ich fand das so auch nicht so richtig cool, muss sagen. Ich bin nach Berlin gezogen, habe hier in Berlin niemanden kennengelernt, weil ich ja auch keine Kollegen und Kolleginnen hatte, ja, saß jeden Tag in meinem Homeoffice, hab dann am Nachmittag mein Kind von der Tagesmutter abgeholt, ja, so. Und so mit der Zeit habe ich dann durch unsere Tochter habe ich dann quasi eben auch andere Leute kennengelernt.
Ja.
Aber es hat ein bisschen gedauert. Aber ich fand das nachher nicht mehr so cool. Also ich kann gut zu Hause arbeiten, ich kann auch gut mit brauche nicht immer Menschen, aber manchmal finde ich das schon durchaus schöner,
ja. Ja, und dann bist du rausgegangen, auch aufgrund dieser Finanzkrise, und hast ein eigenes Unternehmen gegründet. Darauf lief das dann hinaus?
Ja, mehr oder weniger. Also ich war noch ein Jahr, hatte ich eine Zwischenstation. Das war also das erste Mal, wo ich nur so ganz kurz war. Ich bin dann noch ein Jahr, also das war 2008, habe ich ein Angebot bekommen von, also man merkte 2008 schon, dass irgendwas komisch läuft in diesem Unternehmen. Also so Ende 2008, wir sprechen Dezember 2008. Und ich merkte irgendwie, und das Risikomanagement, die saßen dann ja, wie gesagt, gehört dann zur Royal Bank of Scotland, es war irgendwie alles uncool. Die wollten kein neues Geschäft mehr machen und alles wurde ganz komisch beäugt. Und dann bekam ich dieses Angebot von diesem anderen Anbieter und dann habe ich zu denen gesagt, okay, ja, also ich glaube, ich würde ganz gerne wechseln, irgendwie gefällt es mir gerade nicht mehr so in dem Umfeld und ich hätte auch gern ein Büro. Und das war eigentlich, dann haben die gemeint, okay, dann kannst du dir ein Büro in Berlin einrichten und holst dir ein paar Leute da rein. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so endlich mal wieder ein Büro. Und habe mir dann ein Büro, bin zu einem guten Bekannten von mir, der eine kleine Unternehmensberatung hat, da bin ich erstmal als Untermieterin eingezogen und es war total schön. Ich habe es so genossen, auch mal wieder so, auch mit Leuten mal Mittag zu essen und so dieses soziale Leben wieder zu haben. Genau, und das habe ich aber nicht lange gemacht, weil ich gemerkt habe, das, also zum einen war die Stimmung in diesem Unternehmen nicht so wie das, was ich damals kennengelernt hatte. Das fand ich einfach so unglaublich schön, diese Jahre so zwischen 2000 und 2006. Ich glaube, das war für mich der Traum vom Arbeiten. Ja? Und ja, dort war es alles so ein bisschen so, das war mehr so ein bisschen beamtenmäßig. Nee, nicht beamtenmäßig, aber so richtig cool fand ich das nicht. Und ich habe dann denen aber auch gesagt, die wollten gerne in den deutschen Markt, die wollten da ein Steak haben. Da habe ich gesagt, okay, wenn ihr in den deutschen Markt wollt, dann müsst ihr aber auf mich hören, dann müsst ihr auch Dinge tun und das Produkt entsprechend anpassen, so dass es auch gut wird und dass es auch passt für den deutschen Markt. Das wollten die aber nicht. Und das hat mich so ein bisschen geärgert. Und das gab mir dann letztendlich den Anstoß zu sagen, ey, wenn ihr das nicht machen wollt, ihr versteht es nicht, ihr blickt es nicht, ja. Deutschland ist groß genug, dass man eben eine eigene Bezahlmethode beziehungsweise die Technologie schafft, um eben so eine Bezahlmethode, die die Deutschen so gerne haben, online zu bringen. Also
wir reden über Rechnungskauf, muss man dazu sagen.
Genau, und Ratenkauf. Also Rechnungskauf kennt jeder in Deutschland. Das muss ich ja nicht erklären, was das ist. Jeder weiß, ich kaufe etwas, bekomme eine Rechnung und zahle später oder in Raten. Jetzt muss man aber wissen, im Internet ist es ein bisschen kompliziert, wenn man das abwickeln will. Weil im Internet weiß man ja als Händler nicht, wer ist mein Gegenüber. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person, die da gerade einkauft, auch die Rechnung bezahlt. Und darum geht es ja letztendlich. Deshalb haben viele Händler und Händlerinnen so etwas nicht angeboten, ja, weil sie natürlich auch eine große Unsicherheit hatten, wird denn die Rechnung auch bezahlt. Wir haben damals eben eine Technologie geschaffen, irgendwie wie man online diese Prüfungen durchführt. Zum einen auf die Bonität hin, aber auch mit verschiedenen, ich sag mal, Mustererkennungen für Betrug, konnte man eben rausfinden, ist das jetzt potenziell ein Betrüger oder Betrügerin oder eben nicht, oder ist es ein guter Zahler oder Zahlerin. So, das haben wir gebaut und haben quasi gesagt, okay, das können wir im Prinzip jedem Online-Shop in Deutschland zur Verfügung stellen, dass diese Online-Shops eben auch diese Zahlart integrieren können, die Deutschen so gerne mögen, weil damals war PayPal hatte noch nicht so einen Stellenwert wie heute und auch die Kreditkarte, es ist immer noch nicht so verbreitet in Deutschland. Ich meine, gewisse Kundengruppen haben Kreditkarten, aber wir sind immer noch bei unter 40% Verbreitung Kreditkarte. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt was verkaufe im Internet, muss es ja auch bezahlt werden. Und wenn ich jetzt nur eine Kreditkarte anbiete, dann würde ich ja theoretisch 60% des Marktes ausschließen.
Ja,
genau. Und die können nicht bezahlen. Also ich muss ja aber irgendwie meine Kunden so bedienen, dass jeder und jede so bezahlen kann, wie er oder sie möchten. Und so haben wir damals gedacht, okay, deshalb müssen wir eine Lösung bauen, die Rechnungskauf ins Internet bringt, also digital macht. Und das haben wir dann gemacht. Ich habe dann...
Das war...
Genau, 2009. Das war RatePay.
Genau.
Genau, also und wahrscheinlich hätte ich das auch niemals gemacht, hättest du jetzt mein jüngeres Ich gefragt, irgendwie mit Mitte 20, würdest du meine Firma gründen für bezahlen, hätte ich dir den Vogel gezeigt, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber das hat sich halt alles so ergeben, ja. Und das haben wir dann 2009.
Was ich sehr lustig fand an der Geschichte ist, also es ist ja, der Otto-Versand ist eingestiegen bei euch, das waren so die Ersten, die verstanden haben, was ihr da macht.
Genau.
Kommen ja auch so aus dieser alten Katalogwelt. Insofern war der Sprung vielleicht noch nicht so groß. Und dann hat die BaFin bei euch, also Bankenaufsicht bei euch vor der Tür gestanden,
ja,
die irgendwann mal gemerkt haben, vielleicht wart ihr dann auch groß genug irgendwann, aber die dann irgendwann gemerkt haben, Mensch, da laufen so Geschäfte ab, da müssen wir doch mal hingucken.
Genau.
So, und dürfen die das überhaupt? Und also man muss sagen, eigentlich war das ohne Lizenz, was ihr gemacht habt, eigentlich gar nicht so legal. Aber
doch, eigentlich schon. Also mal so, als wir angefangen haben, haben wir uns schon juristische Gutachten erstellen lassen. Ja? Und jeder hat uns gesagt, dass wenn ihr das in einer speziellen Form wart und je nachdem, wann die Auszahlungsfristen sind, ist das vollkommen in Ordnung. So, dann fängt man an mit etwas und man denkt auch, okay, das ist alles so in Ordnung. Und nach 3 Jahren, also wie gesagt, Otto ist eingestiegen damals, die haben das auch für sich, wir haben ja auch diese Gutachten gehabt von wirklich renommierten Kanzleien. Das waren jetzt nicht Feld- und Wiesenanwälte, sondern es waren sehr renommierte Kanzleien. Okay. Und aber nichtsdestotrotz, 2013, also ich weiß, es war ein Freitagnachmittag und mein Kollege, also der war im Urlaub und es kam Post von der BaFin. Also BaFin ist ja die Bundesaufsicht für Finanzen. Und die schrieben uns so, ja, da stand drin, das, was sie da machen, das ist nicht okay. Sie müssen dafür ein reguliertes Finanzinstitut sein, um das zu tun, was sie hier tun. Deshalb haben sie jetzt nicht viele Möglichkeiten. Die eine ist, das Unternehmen innerhalb von 14 Tagen zu schließen.
Oha.
Genau, den Betrieb einzustellen. Oder aber sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Lizenz zu beantragen. Mhm. Und sobald sie beantragen, dann werden sie so gestellt, als ob sie eine haben. Mhm. Oder aber, wenn sie das nicht tun, beides, dann werden sie straffällig und man kommt in den Knast. Ja, so ungefähr. Ja. So stand das in dem Brief. Und das, genau, da wird es einem ganz heiß und kalt. Und mir wird es auch echt heiß und kalt. Und ja, wir haben uns dann, ich habe dann meinen Kollegen angerufen. Ich so, oh mein Gott, die haben mich bei Otto angerufen. Ich sagte, ja, wir müssen diesen Weg gehen. Und ja, haben das dann auch gemacht und haben dann diese Lizenz beantragt, wurden dann, es hat 2 Jahre gedauert, der Prozess. Also wir waren auch so einer der ersten in diesem Bereich, die damit quasi eine Lizenz bekommen haben. Und deshalb hat das wahrscheinlich auch so lange gedauert. Ja, das war auch Neuland.
Ja.
Und wir wurden dann Finanzinstitut. Ich habe dann auch ganz schön Angst gehabt zu der Zeit, weil, also wenn man in Deutschland Finanzinstitut ist und vor allem in der Geschäftsführung eines Finanzinstitutes, muss die BaFin eben auch die Personen akzeptieren und approven. Ich weiß noch, die Anwälte sagten damals, oh mein Gott, Frau Wohlfahrt, Sie haben abgebrochenes Studium, oje, hoffentlich geht das gut und so. Ja.
Ach echt?
Ja,
das
wird dann,
okay.
Ja, also das war durchaus ein großer Makel, den ich da hatte und ich hatte jetzt aber Gott sei Dank doch schon einiges an Berufserfahrung und ich glaube auch ganz gute Referenzen. Deshalb bin ich dann auch, habe ich quasi diesen Stempel nicht, aber ja, man bekommt dann quasi so ein, ja, die Eignung, ob man dafür geeignet ist oder nicht.
Und du hattest aber mal erzählt, dass Michael Otto auch jährlich ein neues Führungszeugnis vorlegen musste von sich selbst.
Also es ist ja so, dass wenn man eben in ein reguliertes Unternehmen ist, muss man jedes Jahr auch nachweisen, dass eben, also man muss alle diejenigen, die am Unternehmen beteiligt sind, vor allem mit den großen Beteiligungen, die müssen nachweisen, dass sie eben auch sich nicht zu Schulden haben kommen lassen. Ja? Das ist also das ist ein erweitertes Führungszeugnis. Und das musste dann natürlich, weil letztendlich bei der Otto-Gruppe ist natürlich letztendlich der Eigentümer ist Dr. Michael Otto und der musste dann eben auch am Bürgeramt, ich habe es natürlich nicht persönlich gesehen, ich habe nur gehört, dass das dann auch so ein bisschen durch den Konzern ging, dass er dann dahin musste und dieses blöde Führungszeugnis dann dort abholen muss. Ja.
War bestimmt auch eine neue Erfahrung.
Ja, also auch da, also ich meine, das wiederum ist dann ja auch gar nicht, wo man dann denkt, dann ist es wenigstens gerecht in Deutschland. Ja, es ist nicht so, dass wenn man jetzt irgendwie eine spezielle Stellung in der Gesellschaft hat, dass man dann davon
befreit ist.
Genau, ja. Sondern das muss wirklich dann jeder und jede machen.
Ja. Otto hat euch dann hoffentlich nicht deswegen, aber dann irgendwann verkauft.
Ja, also das war dann, also das BaFin war ja quasi die Jahre 2013 bis 2015 und wir wurden 2016, haben wir das erste Mal, sind wir profitabel geworden mit dem Unternehmen. Also wir fingen an, richtig gutes Geld zu verdienen, was ja auch schön ist. Also ein Startup braucht zwar auch lange, ja, aber letztendlich baut man erstmal Technologie, man baut hier auch, um später mal zu skalieren. Aber man muss schon auch einen langen Atem haben, um dass es eben auch mal funktioniert. Und ab 2016 fingen wir an, richtig ordentlich Geld zu verdienen und dann wurden sehr viele auf uns aufmerksam. Also wir bekamen dann Anfragen eigentlich aus der ganzen Welt von Investoren, die einsteigen wollten. Und wir mussten eigentlich immer sagen, also eigentlich gehören wir der Otto-Gruppe inzwischen, leider. Nicht mehr meins so richtig. Ja. Und wir waren aber damals, wir haben uns eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt, damit das Unternehmen zu verkaufen. Nicht, weil wir nicht Otto mochten. Also wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt und ich schätze diesen Konzern auch wirklich sehr. Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man dann groß werden will und skalieren will und es ist eben, die Mutter ist kein Finanzkonzern, ne? Dann finde ich, ist es schon, das ist eine andere Priorität, ein anderer Fokus und wir haben uns eigentlich einen Eigentümer gewünscht, der die eben mehr Expertise in dem Bereich hat und mit uns internationaler wachsen kann. Und es wurde dann aber nachher Private Equity. Ob ich damit dann so happy war, ich habe da sehr viel gelernt.
Hört sich nicht so an.
Ja, aber Private Equity ist natürlich, wenn man selber Unternehmer ist und irgendwie auch immer, ich meine, die schöne Sache mit Otto war immer, man hat uns sehr viel Freiraum gelassen, muss ich echt sagen. Trotzdem, dass wir quasi gekauft worden sind von der Otto-Gruppe, haben wir sehr viel Freiheiten gehabt. Und solange wir eben auch gut performt haben, ja, ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, hätten wir jetzt schlecht performt.
Ja.
Aber unter der PE-Seite ist es dann eben doch ein bisschen anders.
Und dann wurde es dir auch ein bisschen zu groß, ein bisschen zu anstrengend?
Also es ist, glaube ich, anstrengend ist das falsche Wort. Also ich glaube, ich finde immer, man funktioniert besonders gut, wenn man die Dinge tut, die man gerne macht. Ja. Und ich mache nicht gerne Reportings und solche Sachen, sondern ich gehe gerne raus, ich spreche gerne mit Kunden, ich mache gerne Dinge, aber ich sitze nicht gerne und erstelle irgendwelche Reports und sitze nur in Meetings und so weiter. Ja, das ist nicht meine Welt.
Kann ich gut nachvollziehen.
Ich bin auch nicht typische, ich würde mich nicht als Managerin bezeichnen. Ja, ich glaube, ich sehe mich wirklich als Unternehmerin, ich baue gerne Dinge, ich schiebe gerne Sachen an und stoße die an und gehe da rein, aber ich verwalte nicht gerne. Das macht mir keinen Spaß. Und das ist so ein bisschen so dieses, da bin ich nicht gut drin und da gibt es auch Leute, die können das deutlich besser. Und das hat mir einfach nicht mehr so eine Freude gemacht. Ich habe fast 12 Jahre lang dieses Unternehmen gemacht. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt auch da, wo man dann sagt, okay, jetzt kommt was anderes. Und die Idee ist eigentlich auch wieder geboren. Die ist eigentlich in dem alten Unternehmen auch geboren, weil wir auch bei RatePay, wie gesagt, das Unternehmen für Rechnungs- und Ratenkauf, wir sind aber nie eine Marke gewesen, sondern haben das immer für andere gemacht. Mhm. Und wir haben sehr viele Marktplätze bedient, haben dann eben auch festgestellt, dass gerade in Marktplätzen sehr viele kleine Unternehmen sind, die irgendwie groß werden wollen, aber dafür oft Kapital brauchen.
Händler.
Genau. Und das ist echt schwierig, wenn man jung und klein ist und noch nicht so eine gute Relation hat zu seiner Hausbank oder sowas.
Dann
ist es nicht so einfach, an Kapital zu kommen. Vor allem auch dann, wenn es eben jetzt nicht Maschinen sind oder sowas. Ja, es ist also ein im Prinzip, man macht was Virtuelles. Das kann ich nicht so wie eine Maschine kaufen und gebe dann einer Bank eine Sicherheit. Ja, das ist natürlich immer schwierig.
Und es ist für Banken viel Arbeit auch?
Auch das. Man muss sich überlegen, also wenn eine Bank einen Kredit vergibt, sind die Regularien für die klassische Kreditvergabe die gleichen, wie wenn der Kredit jetzt 5.000 Euro ist oder 500.000. Theoretisch muss die Bank immer dasselbe machen. Jetzt kann man sich vorstellen, aus Sicht einer Bank ist es natürlich dann wenig lukrativ, einen so kleinen Kredit zu machen. Also geht man lieber auf die großen Kredite. Was aber dazu natürlich führt, dass diese Prozesse, dadurch, dass der kleine Kleinkundenbereich eher stiefmütterlich bedient wird, sind die Prozesse auch nicht, die sind nicht online, das sind manuelle Prozesse. Also das heißt, so ein kleiner Kredit, da muss man viel Papier einreichen, das dauert lange und der ganze Prozess ist aufwendig. Und das ist, glaube ich, total unbequem. Und gerade so Kleinunternehmer, da ist es häufig so, das muss schnell gehen. Und da ist auch gar nicht dieses Wissen da und auch nicht die Muße, sich dann ewig mit sowas zu beschäftigen, da lange einer Bank irgendwie dieses ganze Zeug hinterher zu tragen.
Ja.
Und diese Lücke wollten wir gehen, weil wir gesagt haben, man kann das anders machen. Also es gibt Daten, ja, es gibt moderne Technologie, es gibt Regularien, die sich geändert haben im Laufe der Jahre, die es eben ermöglichen, regulatorisch konform einen solchen Kredit zu vergeben, aber trotzdem das Ganze online ohne Papier zu machen.
Ne? Und vor allem das Risiko einzuschätzen. Ne? Man guckt sich an, wie performt das eigentlich da und wie groß ist die Chance, dass derjenige das zurückzahlen kann, in welchem Zeitraum.
Ganz genau. Also bei RatePay haben wir gelernt, jahrelang, wie man das Risiko von Privatpersonen einschätzt. Das ist natürlich anders als das von Firmen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es viele Parallelen. Ja? Also wie man Technologie nutzt, um das zu tun. Und das eigentlich das Wichtigste ist, eben auch Datenquellen anzuzapfen. Ja? Und die gibt es eben, und deshalb auch die Entscheidung erstmal für solche, für diese Online-Welt, weil da natürlich mehr Daten vorhanden sind, die man anzapfen kann. Und wir haben uns dann gesagt, wir wollen ein Kreditprodukt haben oder bauen, was es eben ermöglicht, dass man solche Kredite vergeben kann, aber mit Hilfe von Plattformen diese Kredite vertreibt und diese Plattformen somit auch ermächtigt oder ist denen ermöglicht, dass sie selbst ihren Kunden ein tolles Produkt anbieten. Und da haben wir zum Beispiel also einen großen Modehändler hier aus Berlin, den ich aber namentlich nicht nennen darf, aber mit dem haben wir auch eine Kooperation.
Ich sage Ihnen im Abspann nochmal gleich.
Ich sag's nicht. Nein, aber dieser Modehändler bietet zum Beispiel auch seinen Händlern auf seinem Marktplatz eine Lösung an, wo sie ganz einfach an Kapital kommen. Oder wir arbeiten mit Lieferando zusammen, das ist ein Online-Essen-Lieferdienst, also E-Commerce für Essen. Da bieten wir Restaurants das an. In Zusammenarbeit mit Lieferando machen wir dann die Restaurantfinanzierung. Und das ist eine tolle Sache. Es ist für alle drei ein sehr gutes Produkt, weil der Kreditnehmer, das Restaurant oder der Onlinehändler profitiert, weil er sehr schnell und einfach eben an Liquidität kommt. Die Plattform profitiert, weil sie ihre Kunden besser bedienen kann mit einem Produkt, eine höhere Stickiness hat. Ja? Dadurch bleiben die Kunden eher und sie kriegen noch eine Provision daraus. Und wir haben natürlich auch, wir können wachsen dadurch und haben eben keine so, wir sind jetzt nicht so eine Marketingmaschine, ja, sondern wir machen eigentlich kaum Marketing. Also wir machen Vertrieb und nutzen Plattformen eben, die uns quasi vertreiben. Und wir haben jetzt über 30 verschiedene Plattformen schon am Start.
Okay. Und ihr habt ein eigenes Büro?
Wir haben ein eigenes Büro, ja.
Seid da zwei Tage in der Woche?
Ja, manche Leute sind natürlich auch ein bisschen häufiger da. Also wir haben gestartet erstmal in dem Büro meines Mitgründers. Der hatte früher eine Anwaltskanzlei, ein kleines Büro hier in Berlin. Das war aber noch, also die Idee kam Ende 2019 auf, da war noch kein Corona. Da saßen wir erstmal in seinem Büro und haben dann mit der Zeit sind wir da auch gewachsen. Da waren wir aber zu groß und Wir waren nie komplett remote. Also das natürlich in den Lockdowns, klar, aber wir sind nachher ein bisschen aus diesem Büro rausgewachsen und haben jetzt ein Büro in der Invalidenstraße mit Banks. Banksware heißt das Unternehmen übrigens. Ja. Wir fahren eigentlich ganz gut damit, mit dieser Hybridlösung, weil ich bin schon der Meinung, dass wenn man nur im Homeoffice ist, dass es dann schwer ist, irgendwie so eine Zugehörigkeit zu empfinden.
Ja.
Ja. Oder auch manchmal so Ideen zusammenzuspinnen, ja. Das ist also, weil ich verabrede mich nicht in Teams zum Ideenspinnen, ja. Oder stelle einen Kollegen einen Termin ein, so wir unterhalten uns jetzt mal, wie wir das besser machen können.
Ja.
Das kommt ja manchmal oft auf, wir sitzen mal Mittagessen, wir trinken einen Kaffee zusammen. Und weil das Büro, also ich nutze persönlich das Büro, wenn ich im Büro bin, mehr so, um auch wirklich mich auszutauschen.
Ne? Deswegen habe ich die Vorgeschichte auch so dich erzählen lassen, weil erfolgt so eine andere Art von Führung draus, glaube ich, die du selber auch erfahren hast, miterlebt hast. Du bist dadurch auch schon ein bisschen geschult.
Ja.
Was zeichnet das aus?
Also ich glaube, im Endeffekt geht es immer ums Ergebnis. Ja? Es gibt eine ergebnisorientierte Führung, die auf Vertrauen basiert.
Ja.
Da geht es letztlich drum, weil letztendlich ist es ja egal, wo die Arbeit gemacht wird. Ja? Hauptsache es passiert, dass die Dinge getan werden und dass was Gutes bei rauskommt. Es ist mir dann auch egal, wo es letztendlich ist. Wir haben ein bisschen versucht, schon so eine Regel einzuführen bei uns, dass wir sagen, wir wollen gerne zwei Tage die Woche im Büro haben, weil natürlich gibt es Leute, die haben gar keine Lust mehr auf Büro und um das einfach ein bisschen anzutreiben. Aber wir sehen aber auch, dass viele auch freiwillig öfter kommen. Also ist durchaus sowas. Aber ich bin der Meinung, es heißt nicht, wenn jemand im Büro sitzt, dass die Person dann eine bessere Arbeit macht. Das ist Quatsch. Also daran glaube ich nicht. Ja? Oder ich weiß nicht, so früher war ja oft, auch wenn man so Leute beobachtet hat, und das war vor allem in Deutschland so, dass so langes Bürositzen eine Tugend ist. Ja?
Okay.
Das finde ich schon immer interessant. Also das habe ich immer so beobachtet also zu der Zeit, als ich anfing mit meinem Homeoffice in Berlin, weiß ich noch, mein Mann, der kam immer super spät von der Arbeit nach Hause, meistens erst so 8:30, 9 oder sowas. wenn ich dann in Holland bei meinen Kollegen war, die haben um 17.30 Uhr Feierabend gemacht. Und da hat auch niemand komisch geguckt. Oder die Leute haben sind um 16.30 Uhr gegangen, um ihre Kinder abzuholen. Und das finde ich etwas, das ist in Deutschland immer so ein bisschen so, man muss lange da sitzen.
Ist eine Tugend hier, ja.
Es ist eine Tugend, lange zu sitzen, aber ist man dann wirklich produktiv? Also das meine ich ja, es geht ja letztendlich, kommt es darauf an, was am im Ergebnis rauskommt.
Zumal die Zahlen ja zeigen, dass Leute im Homeoffice teilweise sogar mehr arbeiten, vielleicht auch, weil die Fahrtwege wegfallen und sie trotzdem noch mehr an Freizeitmöglichkeiten haben.
Total. Also ich glaube, es gibt immer so, es gibt nicht die, welche, ich glaube, für jede Person ist es auch ein bisschen unterschiedlich. Also es ist nicht jeder Mensch tickt gleich. Es gibt nicht so one size fits all. Ich glaube, dass manche Leute richtig gut im Homeoffice arbeiten können. Und da muss man eher gucken, dass man die schont, dass die eben nicht jeden Tag, dass die gar keinen Abstand mehr finden. Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich damit eher schwer tun. Das hat man ja auch gemerkt. Also so, als es wirklich im Lockdown war, gab es bei uns einige, auch gerade bei RatePay, weil und so diese Übergangszeit noch. Ich habe so zeitweise in dem ersten Jahr noch so für beide Unternehmen was gemacht. Das RatePay war schon größer. Als ich weg bin von RatePay, waren es über 300 Leute. Und viele jüngere Leute, die auch für den Job nach Berlin gekommen sind, die zum Beispiel ihren ersten Job hatten, für die war das super schwer. So auf einmal, das meine ich, diese Zugehörigkeit. Und vielleicht auch in einem gewissen Alter hat man noch nicht so eine Struktur, wie man eigentlich arbeitet. Ja.
Macht Führung aber ja noch schwieriger, weil man Leute individuell ansprechen muss, motivieren muss, drosseln muss.
Ja, ich meine, ich glaube schon auch, dass wir als Führungskräfte in Deutschland, oder nicht nur in Deutschland, aber generell vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Weil du sagst es ansprechen, ich glaube, es ist halt vielmehr eine persönliche Rolle, das Beschäftigen mit der Person, das Eingehen und die Person auch entsprechend Ziele zu setzen, zu erkennen, wie geht es der Person gerade. Aber dann, ganz kleinen Exkurs muss ich hier machen, mir fällt nämlich dazu eine Sache ein, die ich ganz interessant finde. Also ich war so kurz vor Corona, war ich im Silicon Valley, war da bei einem sehr erfolgreichen Startup, was ich besucht habe. Und die haben mir damals erzählt, sie unterscheiden halt sehr stark zwischen Menschen, die Menschen führen, und fachlichen Führern. Und das fand ich sehr interessant, weil ich dachte, in Deutschland ist es so, man wird automatisch, Anführungsstrich, Führungskraft, wenn man entsprechend lange etwas gemacht hat. Ja? Und man ist dafür oft nicht unbedingt ausgezeichnet, auch Menschen zu führen. Weil Menschen führen heißt nicht Ansagen machen und dann marschieren alle. Das war vielleicht früher mal so. Aber ich glaube, heute ist es so, Menschen führen heißt auch, auf die Menschen eingehen, erklären, warum man was tut und sie mitnehmen und eher so als Coach irgendwo hinführen. Und ich glaube, deshalb ist es manchmal so, dass es vielleicht, dass wir uns Gedanken machen müssen, welche Art von Führungskraft ist es denn? Das ist der Individual Leader, weil jemand so gut von seinem Produktwissen, Fachwissen und so weiter ist, sind aber nicht unbedingt die People Leader. Aber die müssen in der Wertschätzung, sollten die eigentlich genauso wertgeschätzt werden wie die anderen. Weil das ist nämlich, ich weiß noch, ich hatte auch mal einen sehr, 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 sehr erfolgreichen Vertriebsmitarbeiter. Der war super. Der wollte aber unbedingt Führungskraft werden. Klar, wachsen, älter werden, Familie, heißt natürlich auch, er wollte mehr Geld verdienen, ist ja auch legitim, ja. Aber ich habe immer zu ihm gesagt, das bist eigentlich nicht so ein Verwalter von so einer Abteilung, das sind ganz andere Aufgaben, da bist du, glaube ich, nicht glücklich drin. Und das war der auch nicht. Und dann war der auch nicht so, der war auch nicht so gut in dieser Rolle, ja? So dass man eigentlich sagen muss, das bist du nicht, ja.
Vielleicht wollte er nur den Titel haben.
Ja, genau, kann es sein. Geht oft um Titel, weil man dann denkt, okay, dann ist man was, ja. Aber ich glaube, da müssen wir echt wegkommen von, ne.
Ein ganz großer Part war ja früher auch Kontrollfunktion.
Total.
Heute eigentlich gar nicht mehr, selbst wenn man es so wollte, gar nicht mehr zu bewerkstelligen. Du hast schon angedeutet, an dessen Stelle kommt dann Vertrauen einfach, dass man sagt, ich habe die richtigen Leute und ich gucke mir am Ende die Resultate an und dann wird das schon einigermaßen funktionieren.
Ja.
Tut sich nicht jeder Chef und nicht jede Chefin leicht damit? Ich meine,
glaube ich.
Sind ja auch nur Menschen.
Total.
Manche fühlen sich gar nicht mehr gebraucht, glaube ich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht ist das so, das ist der Vorteil, was ich dir erzähle, wie ich in dieses Ganze reingerutscht bin mit dem Startups, weil ich festgestellt habe, ich muss ja gar nicht selber alles wissen. Und dann habe ich überlegt, okay, ich brauche immer Leute an meiner Seite, die eigentlich viel besser in dem sind. Die kann ich ja auch nie kontrollieren.
Stimmt auch, ja.
Das geht ja gar nicht. Da kann ich ja gar nicht nachvollziehen, können die das besser, weil ich es viel schlechter kann.
Ja.
Und ich glaube halt, das ist ein sehr gut, wenn man das feststellt. Also ich brauche eigentlich immer jemanden. Es geht ja gar nicht darum, dass jemand an meinem Stuhl wackelt, ja. sondern also, dass man als Team richtig performt, wie bei einem Fußballspiel. Also da können ja auch nicht, wenn jeder jetzt der Torwart ist, eine ganz andere Rolle als diese Stürmer oder Verteidiger. Ja, das sind andere Profile und ich glaube, so müssen wir viel mehr auch denken, wie wir in Teams arbeiten.
Und dann hast du sehr unterschiedliche Generationen auch bei dir, sehr viele junge Leute natürlich.
Auch das, natürlich.
Aber auch ältere.
Natürlich.
Man kann es ja so ohnehin nicht mehr nach dem Alter aussuchen. Wenn man die besten Leute haben will, dann total. Nimmt man die besten.
Das ist aber auch diese Diversität ist, finde ich, sehr gut, weil du hast natürlich, ja, im Alter wirst du halt so ein bisschen ruhiger. Und das ist auch gut, um da auch so in so einem Team so ein bisschen so ein bisschen was Entspannteres reinzukriegen.
Ja.
Das finde ich eben, also mir macht das grundsätzlich, finde ich das sehr, in beide Richtungen sehr, sehr befruchten, wenn man da auch mit Jüngeren und Älteren zusammenarbeitet. Ja.
Und ist das harmonisch? Weil früher hieß es ja immer so, Alter gleich Autorität. So, ich habe ja schon viel mehr Lebenserfahrung als du. Lass dir mal sagen, wie das so richtig funktioniert.
Wenn es so abläuft, dann ist es wahrscheinlich nicht harmonisch. Ja. Aber ich glaube, du musst eben auch ein bisschen demütig sein manchmal. Auch denken, okay, ich habe ja nicht per se, weil ich jetzt das schon mal gemacht habe, heißt es, dass man es jetzt immer so macht. Und das ist vor allem natürlich in unserer Zeit. Ja, wenn wir Dinge jetzt immer so tun würden wie in der Vergangenheit, dann bin ich nicht mehr lange da. Also muss ich ja auch lernen, wie ich mich bewege, damit ich nicht stillstehe. Und wenn ich das nicht zulasse, dass da neues Wissen reinkommt, gerade wenn, ich meine, in der Welt, die technologisch sich so schnell weiterentwickelt, ja, das kann ich gar nicht alles wissen. Ich muss einfach, ich muss mich mit Leuten umgeben, die das besser verstehen. Ja.
Ja. Kann aber auch dazu führen, dass man das als Gefahr betrachtet, oder?
Natürlich.
Da kommen jetzt junge Leute mit neuem Wissen, die überrollen mich praktisch.
Ja. Ich glaube auch, das ist in vielen, ich glaube durchaus, du hast es in vielen Unternehmen, die wollen gerne an dem Alten festhalten, die wollen auch gar nicht weg, weil, klar, die tun sich dann schwer mit, wenn da Jüngere kommen, aber eigentlich müsste es eigentlich nicht im deutschen Vorstand auch deutlich mehr jüngere Menschen geben, die einfach mehr, ich sag mal, da ein bisschen was ins Rollen bringen und Dinge bewegen. Oder zumindest müssen die so eine starke Funktion bekommen, dass sie da auch wirklich die Möglichkeiten haben, wirklich was zu bewegen. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, weil wenn ich mir mal vorstelle, ich würde jetzt immer noch in meinem so arbeiten wie vor 15 Jahren, das wäre heute nicht mehr angebracht. Und ja, ich muss ständig neue Sachen lernen. Das stresst mich auch manchmal. Ja?
Also so. Das heißt, der Fisch bremst vom Kopf her, oder?
Ja, finde ich schon. Also man muss da schon sich offen zeigen eben auch. Und man muss ja nicht alles selber machen. Aber ich glaube schon, wie wird man das? Keine Ahnung. Ich kann gar kein Rezept dazu geben. Aber ich glaube halt einfach, man muss sich Menschen an die Seite holen, die einfach richtig, richtig gut sind. Ja?
Ja,
und die suchen
ja.
sich dann auch wieder Leute, die richtig gut sind.
Wir hatten im Vorgespräch auch über Kommunikation geredet, wie das dann eigentlich funktionieren kann. Und waren beim Gendern dann auf einmal. Das ist ja so ein Symbol eigentlich für junge Leute reden so, ältere schütteln teilweise den Kopf.
Ja.
Kommt mir manchmal so ein bisschen wie so eine Scheindiskussion vor, als wenn es gar nicht eigentlich darum geht, sondern dass da einfach so da fehlt so eine Ebene, so eine verbindende.
Ja, total. Also ich glaube halt, du hast halt da dieses, es ist ein Reizthema für viele. Also gerade, jetzt sind wir hier gerade in Berlin und in Berlin ist es nochmal anders, wie gesagt, die Welt, als wenn wir quasi außerhalb in kleineren Städten sind oder
ja.
so. Es ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur ältere Leute, die ein Problem haben mit dem Gender, sondern auch viele Jüngere.
Ja, okay.
Aber Es ist so ein Stellvertreter-Ding, glaube ich. Und klar, alle sagen, wer braucht denn sowas? Wer braucht denn diese Veränderung? Aber da geht es im Wesentlichen auch darum, diese Veränderung nicht haben zu wollen. Weil es ist natürlich so, das ist erstmal unbequem. Und viele sehen die Vorteile nicht. Ja? Das ist, also ich kriege das auch noch nicht richtig hin mit dem Gender, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe das einfach noch nicht in meinem Sprachgebrauch automatisch drin. Ich persönlich finde es aber was Gutes, weil ich habe das Gefühl, dadurch werden eben Vorurteile im Kopf viel, viel stärker abgebaut. Ja?
Ja.
Und das brauchen wir. Aber ich kann genauso auch Menschen verstehen, die sagen, ich kann das nicht. Und ich finde, es ist halt so, es ist manchmal so wenig Toleranz bei dem Thema.
Vielleicht ist es auch etwas, was sich mit der Zeit einfach von alleine löst, oder?
Vielleicht ist es auch so. Aber es führt in der Tat zu richtig, richtig heftigen Diskussionen. Wir hatten sogar jetzt in der Firma eine richtig heftige Diskussion, wo wir uns auch Gedanken machen müssen, wie geht man eigentlich mit so etwas um? Auf der Kundenseite gab es eine Person, die eben einem aus jemanden aus unserem Team quasi komisch angegangen ist, sag ich mal so, weil diese Person bei uns gegendert hat. Und dann haben wir uns also heiß drüber unterhalten, wie geht man mit sowas um?
Ja.
Kunde ist König, ja. Sagt man da jetzt irgendwie, geht man da jetzt rein und verteidigt das oder schluckt man? Und das sind wirklich, das sind interessante Diskussionen.
Und wie war das Ergebnis dann?
Ja, wir haben es immer noch nicht hundertprozentig jetzt so für uns. Es ist wirklich jetzt erst letzte Woche passiert. Aber ich glaube, das passiert wahrscheinlich vielen Unternehmen so. Und ich bin ja der Meinung, okay, wie gesagt, ich bin ein sehr toleranter Mensch. Und ich denke einfach, ich kann das akzeptieren, wenn die Person so denkt und die andere so. Ich finde es nur immer so schrecklich, dieses so jemanden dann die Welt erklären zu wollen, dass was nicht richtig ist. Das nervt mich halt. Und jetzt ist natürlich immer eine Sache, wenn das noch eine Kundenseite ist, dann musst du es vielleicht manchmal auch eher akzeptieren. Wenn es jetzt nicht der wichtigste Kunde ist, dann vielleicht nicht. Dann kannst du auch sagen, dann machst du nichts mehr mit dem. Genau. Ja. Aber das ist eine gar nicht so einfache Entscheidung.
Ne? Ja. Wir sitzen hier ja in so einem Working Space. Mhm. Wäre das was für dich? Gerade wenn man mal so Richtung Expansion, Ausland oder so denkt, wäre das hilfreich, sowas?
Ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Also so, sag mal so, wenn man anfängt mit etwas, glaube ich, ist das ein toller Start, um einfach mal anzufangen. Mhm. Weil dann sitzt man nicht so alleine bei sich zu Hause.
Ja.
Weil ich finde wirklich, dieses alleine zu Hause sitzen, das macht manchmal auch so, das macht ja so ein bisschen, also so ein bisschen depressiv.
Ja.
Also, nicht jetzt depressiv, aber ich finde immer, darüber reden wir gar nicht so. Aber die meisten Menschen, mit denen ich mich während den Lockdowns unterhalten habe, die waren gar nicht glücklich in diesem keinen sozialen Austausch und so weiter. Und je mehr du dann zu Hause bist, desto weniger willst du ja auch rausgehen. Das ist ja so, weil du wirst ja irgendwie, kommst du immer mehr in so einen Modus rein und der macht dich auf Dauer ganz schön unglücklich. Okay. Deshalb, also für mich wäre das auf alle Fälle was. Ja, jetzt im Moment nicht, aber wenn wir ins Ausland gehen, ist es durchaus ein guter Startpunkt, wenn du mit einer Person anfängst, dass du einen Ort hast, wo man hinkommen kann, wo man sich treffen kann, wo auch andere Menschen sind, mit denen man sich mal unterhalten kann. Ja.
Danke dir fürs Gespräch.
Danke dir.
Ganz nett. Danke. Eine Geschichte, die Mut macht und zeigt, dass es sich manchmal lohnt, einfach anzufangen. Dass man sich Kompetenz auch von außen mit ins Boot holen kann und sollte. Und dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben nicht bedeutet, allein im Homeoffice zu vereinsamen. Das kann nämlich schlimme Folgen haben, wie wir in der nächsten Folge sehen werden, wenn wir uns näher mit der Frage Homeoffice oder Büroarbeitsplatz beschäftigen werden. Dieser Podcast wird produziert von der Brand 1 Medien AG, Redaktion Frank Dahlmann, in Kooperation mit dem Workspace-Anbieter Fora. Fora bietet hochwertige, flexible Workspaces für jeden Workstyle. Ob Zusammenarbeit im Team, fokussierte Einzelarbeit, Momente der Entspannung oder zum Networken. Mehr als nur ein Arbeitsplatz. Fora. Die Musik kommt von Ono und Captain Moustache, Grand Music, veröffentlicht bei Exploited Records. Danke, dass wir den Track verwenden dürfen, lieber Jan. Bis zum nächsten Mal.